Rosenmontag, kurz nach 12 Uhr, in der Mannheimer Innenstadt. Eine Überwachungskamera hält den Moment fest, der Anfang des Jahres viele Menschen in der Region bis heute bewegt. Ein schwarzes Auto rast mit hoher Geschwindigkeit über die Blanken. Mehr ist auf dem Video erstmal nicht zu sehen. Doch schnell wird klar, der Autofahrer ist nicht aus Versehen falsch abgebogen. Er fährt mit seinem Auto in Passanten, die in der Innenstadt unterwegs sind. Zwei Menschen sterben, viele Menschen werden teils schwer verletzt. Nur das schnelle Handeln eines mutigen Taxifahrers verhindert, dass noch mehr passiert. Schnell verbreiten sich Falschinformationen im Netz, bevor es belastbare Informationen von der Polizei gibt. Erst Stunde um Stunde gibt es gesicherte Informationen und ein Bild setzt sich zusammen. Klar wird aber noch am Tattag, der Täter kommt aus Ludwigshafen. Es ist fraglich, ob er in einem psychisch stabilen Zustand war und es steht der Verdacht im Raum, dass er Verbindungen ins rechtsextreme Milieu hat. Der Prozess bringt dann aber noch mehr zutage. Warum es eigentlich gar nicht Mannheim treffen sollte, was der Schmetterlingseffekt damit zu tun hat und wie der emotionale Prozess verlief, darum geht es in einer neuen Folge Alles Böse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt meine geschätzte Kollegin Viktoria Fuchs. Hallo Vicky.
Hi.
Und wir haben heute einen Gast, Max Hempel. Hallo Max.
Guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Der Max erzählt uns heute von einem Fall, der noch gar nicht so lange her ist, und zwar am 3. März. Und zwar geht es heute um die Amokfahrt von Mannheim. Und bevor ich dem Max die erste Frage stelle, erinnere ich mich da mal einmal kurz dran zurück, weil ich war da nicht ganz unbeteiligt, wie viele hier im Haus. Und zwar saß ich in meinem Büro und mein Telefon klingelte und ich hatte den Kollegen Simon Gauss aus dem Verlag und dann Chief Digital Officer am Telefon, der gerade in Mannheim war und sagte, du Uwe, hier ist irgendwas los. Ich stehe hier, hier ist nur Polizei etc. Irgendwas ist hier passiert auf dem Planken. Da müsst ihr mal hinterher. Dann bin ich zum Desk. Ich weiß noch, die Kollegin Ruiz saß hier. Hab gesagt, Elisia, bitte ruf mal bei der Polizei ganz schnell an. Da ist irgendwas in Mannheim passiert. Bin dann runter, habe ganz schnell mit Michael Schmidt auch gesprochen. Habe gesagt, Leute, da ist irgendwas. Bin wieder hoch. In dem Moment, als ich hochkam, wurde der Desk hier schon voller. Unser Chefredakteur, der Yannick Dillinger, kam dazu. Und dann, sage ich mal, ging hier irgendwie alles Schlag auf Schlag. Und du bist rausgefahren.
Genau, also vielleicht, um noch mal ein bisschen zu erzählen, wie so meine Situation war. Ich war die Wochen vorher ziemlich krank und hatte meine erste Woche zurück im Büro und hatte mir an dem Tag eigentlich gedacht, heute machst du mal ein bisschen ja, den klassischen Bürokram von zu Hause, E-Mails schreiben aus dem Homeoffice, einfach mal das abarbeiten, was die letzten Wochen so passiert ist. Machst mal einen ruhigen Tag, sitzt bei mir am Mittagstisch und ess meinen Mittagsessen und auf einmal klingelt mein Telefon und die Kollegin Elisia ist dran und sagt zu mir, du musst jetzt sofort in die Stadt. Wir wissen nicht genau, was los ist. Wir haben nur gehört, Autounfall, mehrere Personen verletzt, vielleicht sogar tödlich, großer Polizeieinsatz. Und dann dachte ich mir erst nur so im ersten Moment, okay, Unfall. Ja, ich mache das dann meistens so, ich steige aufs Fahrrad, weil in solchen Lagen ist es besser, mit dem Fahrrad als mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Das war auch mein großes Glück, weil auch gleichzeitig noch andere Kollegen dann unterwegs waren, die dann einfach stecken geblieben sind. Ich setze mich also auf mein Fahrrad, fahre von Ludwigshafen Richtung Mannheim Innenstadt und sehe auf der Konrad-Adenauer-Brücke schon vermummte Polizisten ja mit Maschinenpistolen, die Straßensperren errichten. Und eigentlich war mir ab dem Moment klar, dass da eine andere Situation ist wie ein normaler Unfall oder, sage ich mal, ja, gefährliche Körperverletzung oder das, was man halt sonst so kennt. Und dieses Szenario wurde immer bedrohlicher, je näher man Richtung Innenstadt gefahren ist. Man hat nur noch Sirenen gehört, man hat einen Helikopter kreisen hören. Ich war dann am Schloss, da standen schon Dutzende Polizeiautos, LKWs vom Roten Kreuz, Sondereinsatzkräfte. Also ich habe die Mannheimer Innenstadt noch nie so abgeschottet und noch nie so voll mit Polizei und Rettungskräften erlebt. Ja, das war eine extrem bedrückende Situation. Also
ich kann mich daran erinnern, dass die Tat war, glaube ich, um 12.14 Uhr.
Ja.
Und wir waren, glaube ich, eine halbe Stunde später hatten wir den Live-Blog online und haben aktuell berichtet. Und ich kann mich noch daran erinnern, einer der ersten Einträge war auch die Konrad-Adenauer-Brücke.
Ja.
Wie funktioniert es dann? Du rufst dann, hast dir angerufen oder hast du selbst in den Ticker reingeschrieben? Vielleicht kannst du das mal unseren Hörern und Hörerinnen erzählen.
Wir sind da eigentlich ein ziemlich eingespieltes Team. Das sind dann Automatismen, die ablaufen. Es kristallisiert sich dann immer ein Team heraus, das für den Tag dann alles stehen und liegen lässt. Die sozialen Netzwerke im Blick haben, mit Polizei Kontakt halten und alles, sage ich mal, über die Seite steuern mit uns gemeinsam. Und man als Reporter ist dann wirklich in so einem Tunnelblick. Man muss dann irgendwie alles ausblenden und ich kann mich noch erinnern, Viertel vor eins, also eine halbe Stunde nach der Tat, es war noch gar nicht klar, was da passiert ist. Es überschlugen sich ja auch die Nachrichten in den sozialen Netzwerken, dass mehrere Täter unterwegs seien, dass es vielleicht ein Terroranschlag ist. Die Polizei hat sehr zurückgehalten erst mit den Informationen. Die Leute waren panisch, verängstigt. Es war gespenstisch, es war wirklich gespenstisch. Ich lief dann erstmal ein bisschen planlos die Planken hoch und runter in den Seitenstraßen, was halt noch nicht abgesperrt wurde und blickdicht gemacht wurde. Und habe als Reporter versucht, so viele Menschen wie möglich irgendwie anzusprechen, Informationen zu sammeln, was da passiert ist.
Wann war denn für dich klar, was da passiert ist? Vor allem, wir haben das jetzt auch noch gar nicht erzählt. Also ja, vielleicht erzählst du das mal, was eigentlich passiert ist und ab wann du das wusstest.
Es hat ein paar Minuten gedauert. Es kamen dann erste Leute wirklich schockiert aus den Geschäften raus. Und man hat dann gefragt, waren sie hier? Ja, was ist passiert? Ja, da ist jemand hier mit dem Auto durch die Fußgängerzone gerast. Das war wirklich im Nachhinein kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Ich habe selber viele Jahre in der Mannheimer Innenstadt gewohnt. Ich kenne die Planken wie meine Westentasche. Und ich habe dann später mit Rettungskräften gesprochen, die ich am Tatort gesehen habe. Also die Beschreibungen, die werden mir nie mehr aus dem Kopf gehen. Also dieses Auto muss da wirklich mit einer enormen Geschwindigkeit jetzt später im Prozess war die Rede von ungefähr 80 bis 90 Kilometern pro Stunde durch diese Fußgängerzone gerast sein und hat da wirklich Menschen meterweit durch die Luft geschleudert. Also es gab dann auch später Videoaufnahmen von der Tat bei Gericht zu sehen. Es hat nur wenige Minuten gedauert, bis klar war, was passiert ist, aber es war trotzdem lange nicht klar, wie groß das Ausmaß war. Also wie das heute mittlerweile so ist, die Social-Media-Maschinerie springt dann an. Innerhalb von wenigen Minuten habe ich in privaten Chatgruppen Bilder geschickt bekommen, Videos, Gerüchte sind rumgegangen. Ich will die jetzt gar nicht wiederholen, um auch diese Fake News nicht nochmal zu verbreiten. Aber es war nicht klar, war das jetzt ein Einzeltäter oder waren es mehrere Personen? Ist es eine Tat, die sich nur auf die Mannheimer Innenstadt bezogen hat oder die vielleicht noch an anderen Orten weitergeht? Also vielen Menschen ist ja vielleicht der Terroranschlag vom Bataclan in Paris noch in Erinnerung. Das waren dann alles so Fragen.
Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch deutschlandweit eine aufgeheizte Stimmung, gerade, sag ich mal, was Anschläge etc. anging zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das hat auch ganz viel ausgemacht.
Genau, also es war jetzt gerade 3 Monate her zu dem Zeitpunkt, als der Anschlag oder die Amokfahrt am Magdeburger Weihnachtsmarkt stattgefunden hat. Es war Bundestagswahl, ja, und es passte vielen Kräften wahrscheinlich ins Bild, was da passiert ist. Muss man auch sagen, da ist dann schnell auch viel Vorverurteilung passiert. Aber ja, wir waren dann mit einem Team von 3 Kollegen, die Lara Kaufmann, der Oliver Seibel und ich, wir waren zu dritt als Reporter in der Stadt und sind dann da wirklich die komplette Stadt abgelaufen, um einfach Eindrücke zu sammeln, mit Leuten zu sprechen, Zeugen und irgendwie Informationen zu sammeln, was da passiert ist. Die Polizei hat dann ja innerhalb von so einer Stunde dann so ein Pressepoint eingerichtet am Paradeplatz selbst, wo wirklich hunderte Journalisten aus ganz Europa sich versammelt hatten und wo wir dann auf Informationen gewartet haben, die dann so tröpfchenweise immer nachkamen.
Ich wollte gerade sagen, in den sozialen Medien ging es wild umher. Ich kann das auch bestätigen. Ich habe auch Bilder geschickt bekommen. Das war der Unfallwagen und eine Freundin hat auch erzählt, ja, hier im Uniklinikum, da arbeitet sie, wurde jetzt der Katastrophenmodus ausgerufen. Und die Polizei hat wiederum dann ja aber gesagt, erstmal kann sie nichts richtig bestätigen oder widerlegen, bittet aber ausdrücklich darum, in den sozialen Medien eben nicht solche Falschinformationen zu betreiben. Aber gewirkt hat das irgendwie ja nicht in der Situation, oder?
Das sind mittlerweile, sage ich mal, Dynamiken, die du schwer noch eindämmen kannst. Also da passieren wirklich Dinge, Kollegen haben da auch zu recherchiert. Das wird vervielfacht und das ist in einer rasenden Geschwindigkeit, wo diese Informationen verbreitet werden, dass es ganz, ganz schwer ist, dem irgendwie Herr zu werden, ja.
Und es war ja am Anfang auch so, dass in den sozialen Netzwerken von einem ausländischen Täter die ganze Zeit die Rede war, was ja, sag ich mal, auch einfach nicht stimmte, was nicht wahr war. Deutscher Täter, 40 Jahre alt, da kommen wir gleich noch zu. Da kann der Max sicherlich noch einiges zu erzählen. Aber da sind halt Sachen rundgegangen, die ehrlich gesagt totaler Quatsch waren.
Ja, es wurden teilweise Ausweisdokumente verbreitet von Personen, die mit der Tat nichts zu tun hatten. Diese Dokumente werden ja nie wieder aus dem Internet getilgt werden, sondern du musst dann irgendwie damit leben, dass bei der nächsten Tat vielleicht wieder deine Dokumente irgendwie verbreitet werden. Also das ist nochmal eine ganz andere medienpolitische und medienethische auch Debatte, wie man mit solchen Taten mittlerweile umgeht als Öffentlichkeit.
Wann gab es denn dann die ersten offiziellen bestätigten Informationen von der Polizei überhaupt?
Also es hat echt ein paar Stunden gedauert, bis es offizielle Informationen gab. Also klar, es kommen immer wieder Leute von der Polizei. Man hat ja auch ein Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern der Pressestelle. Man kennt sich über die Jahre. Und dass man dann auch mal, sage ich, mit einzelnen Dingen zu denen kommt und sagt, könnt ihr das zumindest mal schon unter der Hand bestätigen oder dementieren? Das passiert schon, aber, sage ich mal, diese offiziellen Mitteilungen, was wirklich Phase ist, das hat ein bisschen gedauert. Das war auch, dann kann man schon durchaus kritisch sehen, aber ich denke mal, in der Situation wollten die wirklich auf Nummer sicher gehen und alles richtig machen und eben keine Dinge verbreiten, von denen sie nicht ausgehen konnten, dass es wirklich so ist, ja.
Jetzt haben wir schon gesagt, der Täter ist mit viel zu hoher Geschwindigkeit, 80 bis 90 km/h über die Blanken gefahren, hat Menschen getroffen, Menschen sind verletzt worden. Wie ging es denn dann weiter? Wie kam er zum Stehen?
Also diese Tat wurde jetzt im Prozess absolut detailreich aufgeklärt. Also jede Sekunde dieser Tat wurde rekonstruiert und man kann die Tat eigentlich auf einen Zeitraum von 1 bis 3 Minuten eindampfen, was ich total verrückt finde. Um genau 12.14 Uhr ist der Täter mit seinem Auto an der Ampel vom Mannheimer Wasserturm zum Stehen gekommen und hat sich dann entschieden, auf die Planken zu fahren. Und dann hat er beschleunigt und hat schon auf der Höhe vom McDonald's, also am Plankenkopf, eine Gruppe anvisiert, hat da zwei Männer überfahren und hat dann Vollgas gegeben. Ein Ingenieur schätzt es, der für das Gericht Sachverständiger war, schätzt es auf ungefähr 86 Kilometer pro Stunde. Hat er beschleunigt und hat die erste Person anvisiert auf der Höhe vom Engelhorn, hat die getroffen. Diese Person ist dann auch später verstorben an ihren schweren Verletzungen. Und man muss sich das vorstellen, der ist ein bisschen wie im Zickzack dann die Planken, den restlichen Plankenteil runtergefahren und hat immer wieder versucht, Menschen zu überfahren und Menschengruppen anvisiert. Auf der Höhe Paradeplatz hat er dann nochmal eine Frau, die mit einer anderen Frau gerade spazieren war, anvisiert, getroffen. Diese Frau ist dabei auch verstorben. Dann hat er nochmal eine Gruppe anvisiert und auf der Kreuzung direkt am Paradeplatz gegenüber vom H&M hat er nochmal eine Gruppe anvisiert und getroffen. Und das war dann die letzte Gruppe. Und da passierte dann das, was auch im Nachhinein ja so präsent in den Medien war und auch zu einer Heldengeschichte geworden ist. Diese Tat merkte ein Taxifahrer, der auch mit seinem Taxi am Paradeplatz stand. Der hatte das irgendwie aus dem Augenwinkel mitbekommen und innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde entschied er sich, loszufahren und diesem Auto hinterherzufahren. Das Auto fuhr dann weiter, die erweiterten Planken, in die Fußgängerzone hört auf und dann wird es eine normale Straße und es geht dann aus den Quadraten raus in Richtung zur Kurt-Schumacher-Brücke nach Ludwigshafen. Diese Straße fuhr der Angeklagte dann weiter und der Taxifahrer folgte ihm und hupte noch und schrie aus dem Auto raus einem Passanten zu, dass die sich in Sicherheit bringen sollen. Und wenn man auf der rechten Seite dieser Straße einfach der Straße folgt, kommt man irgendwann in eine Sackgasse. Da ist ein Parkplatz und da endet die Straße. Und auf diesen Parkplatz fuhr der Täter und merkte, dass er nicht mehr weiterkommt. Und in dem Moment hielt der Taxifahrer mit seinem Taxi in der Straße und blockierte ihm den Fluchtweg. Die standen sich dann Auto an Auto gegenüber, wenige Meter. Und so wie die Tat dann letztlich vor Gericht rekonstruiert wurde, stieg der Täter aus und blickte dem Taxifahrer kurz ins Gesicht, zückte eine Gaspistole, die er mit dabei hatte, und schoss einmal auf den Taxifahrer. Dann ist er, den Weg kann man nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber ist er ins Mannheimer Hafengebiet gerannt, wo er sich unter einem Lastenkran versteckt hat. Und genau eine halbe Stunde später, also um 12.45 Uhr oder um 12.47 Uhr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wurde er dort von einer Polizeistreife eher zufällig gefunden. Also der kauerte da, wir haben die Aufnahmen der Bodycam dann später gesehen, da kauerte er dann in so einer Kuhle. Es war auch gar nicht so leicht zu erkennen, dass da eine Person liegt und da haben sie ihn dann festgenommen. Vielleicht ist mal zum zeitlichen Einordnen. Als die den Täter festgenommen haben, war ich schon in der Mannheimer Innenstadt. Das heißt also, als wir dort vor Ort waren, war noch gar nicht klar, hat man den Täter gefasst, wo ist er und gibt es vielleicht noch andere. Um das auch nochmal ein bisschen greifbar zu machen, das war schon eine ziemlich dynamische Situation und auch sehr spannungsgeladen. Also niemand wusste, was passiert hier, sind wir in Sicherheit, Entwarnung gab es noch keine. Ich erinnere mich auch alle Leute, die in Mannheim Umgebung sich aufgehalten haben, haben ja diese Cut-Warn-Meldung bekommen, dass absolute Lebensgefahr besteht. Also das war eine hochdynamische Situation, die sich dann auch erst relativ spät auflöste. Ja. Und kurz nach eins gab es dann so eine erste Entwarnung von der Polizei.
Kannst du, also zwei Tote bei der Fahrt, kannst du zu den Verletzten was sagen?
Ich meine, es waren 14 Verletzte, darunter einige wirklich Schwerstverletzte. Es gab dann auch zwei Prozesstage jetzt in den vergangenen Wochen, die sich nur um die Schwere der Verletzungen der Opfer gedreht haben. Da möchte ich jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Wenn man gesehen hat, wie diese Menschen verletzt wurden und wie die sich teilweise auch zurück ins Leben gekämpft haben, das waren schon sehr bewegende Momente. Was auch ein großes Thema in dem Prozess war, ist, wie viele Menschen zwar nicht verletzt wurden, aber dieses Geschehen mitbekommen haben und bis heute traumatisiert sind. Dazu gehört auch zum Beispiel der Taxifahrer, der natürlich gedacht hat, er stirbt jetzt, als auf ihn geschossen wird. Bei dem Prozess kam auch nochmal zur Sprache, wie viele Menschen diese Tat gesehen haben und auch von dieser Tat mittelbar oder unmittelbar betroffen waren. Also es gab 14 Verletzte, teils wirklich mit schwersten Verletzungen. Die Tat hat auch ganz viel mit den Menschen, die in der Mannheimer Innenstadt waren, gemacht. Also die hat sich wirklich in das Gedächtnis von vielen Menschen eingebrannt und viele Menschen auch traumatisiert. Ganz viele Opfer und auch Zeugen sprechen noch heute davon, dass sie zusammenzucken, wenn sie Motoren aufheulen hören, dass sie eigentlich große Probleme haben, wenn sie zum Beispiel an vielbefahrenen Straßen sind oder wenn sie auch in der Innenstadt Reifen hören auf dem Pflaster. Das macht natürlich was mit einem, wenn man das Gefühl hat, das könnte jederzeit wieder passieren. Ja.
Also wir saßen ja an dem Tag hier in der Redaktion, also ich und Kollegen, und irgendwann hast du ein Video bekommen von einer Überwachungskamera und hast uns das geschickt, und da weiß ich, da wurde es hier auch ganz still. Also das hat irgendwie alle dann auch irgendwie gedacht, das gibt's ja alles gar nicht. Ja.
Vielleicht zur Einordnung, das ist ein Eiscafé, ja, in der Mitte der Planken. Da da ist ja auch der Zeitstempel 12.14 Uhr und ein paar Sekunden und man sieht dieses Auto in einer enormen Geschwindigkeit da durchrasen. Und später habe ich dann nochmal drauf geachtet, man sieht richtig durch die Druckwelle, die dieses Auto verursacht, so die Planen von der Bedachung so ein bisschen wackeln. Das sind unfassbare Kräfte, die da gewirkt haben.
Bei den Opfern, da würde mich interessieren, was hat man alles über sie eigentlich erfahren? Weil wir sagen das auch immer wieder, man spricht sehr viel über den Täter, aber umso wichtiger ist ja eigentlich auch die Perspektive derjenigen, die das betroffen hat und die damit jetzt auch mit den Auswirkungen davon noch leben müssen.
Während dem Prozess haben natürlich auch die vielen Opfer, die Verletzten und aber auch die Menschen, die ja, hautnah diese ganze Tat miterlebt haben, ausgesagt und auch nochmal klar gemacht, wie schrecklich diese Tat war, wie viele Menschen da verletzt wurden, wie viele Menschen auch traumatisiert wurden, die das mit angesehen haben. Was ich vielleicht auch nochmal hervorheben möchte, ist, das kam auch wirklich sehr oft zur Sprache, wie viele Menschen geholfen haben an diesem Tag. Also es gab schon ganz am Anfang der Fahrt eine Gruppe von Mitarbeitern des Ordnungsamtes, die sich dem Auto in den Weg gestellt haben und den aufhalten wollten. Der hat dann einen Schlenker um die rum gemacht und ist dann weitergefahren. Aber es sind dann auch später, als diese zwei Personen getötet wurden und andere schwer verletzt wurden, wirklich Dutzende Menschen instinktiv zu den Opfern hingerannt, haben erste Hilfe geleistet, haben die Opfer vor Schaulustigen abgedeckt und haben ja quasi die Stellung gehalten, bis dann ja Krankenwagen und Polizei vor Ort waren. Man muss sagen, die Menschen, die dort verletzt wurden, die hatten großes Glück auch, weil innerhalb von wenigen Minuten Rettungsdienste da waren. Es war ohnehin Straßenfasching in der Innenstadt, also es war schon mit einer gewissen Polizeipräsenz und Rettungskräftepräsenz zu rechnen und die waren dann sehr schnell da. Ich habe im Nachhinein auch mit Menschen sprechen können, die in Krankenhäusern waren oder die dort gearbeitet haben oder als Rettungssanitäter Kontakt hatten. Da wurde wirklich eine ganze Region alarmiert. So, mir wurde das so geschildert, da sind Ärzte aus dem Odenwald, aus der Pfalz, teilweise in Jogginghose in diese Schockräume gekommen, weil die Pager Alarm geschlagen haben und haben da Menschen versorgt. Ja, also die Krankenhäuser, die waren voll. Ja, die Schockräume waren voll in den Mannheimer Krankenhäusern und es wurden auch noch am selben Tag Verletzte in die umliegenden Krankenhäuser in der Region gebracht, zum Beispiel in die BG-Klinik nach Ludwigshafen oder nach Heidelberg.
Lass uns mal über den Täter reden. Was wissen wir bei denen?
Also es war relativ frisch nach der Tat schon ein Name kursiert unter den Journalisten, die da sich am Paradeplatz versammelt haben. Da ging es um einen gewissen Alexander S. Man muss ja sagen, er wurde ja relativ schnell, also eine halbe Stunde nach der Tat, festgenommen und die Polizei hat dann auch noch am selben Tag seine Wohnung durchsucht und dann angefangen zu ermitteln.
Die Wohnung ist in Ludwigshafen gewesen.
Genau, der Mann lebte bis zu der Tat in Ludwigshafen. Ist jetzt, sage ich mal, eher eine unscheinbare Person gewesen. Es wurden dann natürlich die ersten Theorien laut. Was hat die Tat für ein Motiv? Ich glaube, einen Tag oder zwei Tage nach der Tat gab es dann die Veröffentlichung von einem linksgerichteten Medium, das nennt sich Exif Recherche. Die hatten wohl aus einer Fotodatenbank Aufnahmen von diesem Alexander S., wie er bei rechtsextremen Demonstrationen in den vergangenen Jahren unterwegs war. Und sie hatten auch wohl Hinweise gesammelt, dass er mit der Reichsbürgerszene in Kontakt stand. Und dann wurde natürlich sehr schnell die Frage gestellt, hat diese Tat einen politischen Hintergrund? Ist das, sage ich mal, ein politisch motivierter Anschlag aus der rechten Szene gewesen? Polizei und die Ermittlungsbehörden haben sich da erstmal bedeckt gehalten und später wurde dann aber relativ schnell das dementiert. Also das LKA, das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg, hat dann gemeinsam mit dem Staatsschutz auch die Ermittlungen aufgenommen und haben wirklich das Leben dieses Mannes bis ins letzte Detail durchleuchtet und dann nach einiger Zeit schon ja, wirklich betont, dass die Tat keinen politischen Hintergrund hat. Dass es zwar diese Hinweise und Indizien gibt, aber die nicht Teil oder Motiv für diese Tat sein sollen.
Jetzt hast du den Täter ja selbst gesehen, auch im Gericht. Und erzähl doch mal, was ist das für ein Typ? Wie sieht er aus? Also wie stelle ich mir den vor? Wie hat er sich so von seiner Art her verhalten? Und was hat er denn gemacht vorher? Also ja, was du sagtest, er war nicht auffällig. So ein paar Hintergründe zu ihm, wenn du sie kennst, wären, glaube ich, nochmal ganz interessant.
Es wurde dann von den Ermittlungsbehörden auch relativ schnell darauf hingewiesen, dass die Tat im Kontext einer psychischen Erkrankung geschehen sein könnte. Es gab eine Verurteilung, die schon viele Jahre zurückliegt, wo der Mann vor Gericht wegen einer Körperverletzung verurteilt wurde. Es gab aber auch, sage ich mal, eine Verurteilung, wo er einen verfassungsfeindlichen Spruch im Internet gesagt haben soll, für den er verurteilt wurde. Aber der greifbarste Hinweis für ein mögliches Tatmotiv war, dass dieser Alexander S. sich mehrfach in psychischen Kliniken aufgehalten hat, dass er verschiedene Krankheitsbilder hatte oder diagnostizierte Krankheitsbilder.
Also von Beruf war er, glaube ich, Landschaftsgärtner.
Genau, er ist Landschaftsgärtner von Beruf. Er hat jetzt, sage ich mal, eine ziemlich brüchige Biografie. Also er hat seit seiner Jugend offenbar psychische Probleme. Was genau, wurde jetzt nicht bekannt im Laufe der Ermittlungen oder bekannt gegeben. Es ist aber klar, dass diese psychische Erkrankung sein Leben ziemlich dominiert hat und auch Einfluss auf sein Leben genommen hat. Also er ist geboren im Rhein-Neckar-Kreis, hat wohl ein sehr zerrüttetes Verhältnis zu seiner Familie. Das ist auch im Laufe des Gerichtsprozesses jetzt nochmal offenbar geworden. Er litt sehr stark wohl unter seiner psychischen Erkrankung, musste da auch mehrfach in stationäre Behandlung. Ich glaube, die letzte stationäre Aufnahme datierte aus dem Jahr 2024. Und es ist nicht ganz klar, wie stark diese Erkrankung zu der Tat geführt hat oder Auslöser für die Tat war.
Was hat er denn für dich für einen Eindruck gemacht? Also wie sah er im Gericht, also wie ist er dir erschienen sozusagen im Gericht?
Also das ist eigentlich eine ganz unscheinbare Person. Der ist klein, untersetzt, hat immer einen ziemlich düsteren Blick drauf gehabt. Also wir wissen auch, dass er wahrscheinlich weiterhin Tabletten nehmen muss gegen seine psychische Erkrankungen. Ich weiß auch nicht, wie stark er sozusagen dann mental während dieses Prozesses anwesend war. Er hatte aber schon auf mich den Eindruck gemacht, dass er das alles mitbekommen hat. Es ist wirklich wie so eine Routineablauf geworden. Der Mann wurde jeden Tag in den Gerichtssaal reingeführt. Dann hat er sich kurz mit seinem Verteidiger unterhalten, hat sich hingesetzt und hat von da an dieser Verhandlung ohne ein Wort, ohne eine Regung gefolgt, hat die Zeugen oder den Richter oder die Anwälte immer mal wieder mit seinem düsteren Blick fixiert und das war's. Er hat sich entschieden zu schweigen. Das Einzige, was man von ihm, sage ich mal, als Aussage zu dieser Tat hat, ist eine Erklärung, die sein Verteidiger am ersten Prozesstag verlesen hat. Und in dieser Erklärung geht der Angeklagte darauf ein, sage ich mal, warum er das, also was es so für ungefähre Motivationen und Beweggründe gegeben hat für die Tat. Er ist da nochmal drauf eingegangen, dass seine familiären Verhältnisse zerrüttet sind, dass er seit seiner Jugend unter einer psychischen Erkrankung leidet und dass sich da etwas aufgestaut haben soll. Also wir haben das damals übernommen, dieses Zitat aus dieser Erklärung. Er sei getrieben gewesen von Wut und Selbsthass auf die Welt. Also Wut auf die Welt und auf seine Familie und Selbsthass auf sich, dass er es in seinem Leben nie wirklich zu etwas gebracht hat. Also wenn man diese Biografie ein bisschen verfolgt, merkt man auch, dass dieser Mann irgendwie jetzt kein tolles Leben hatte, kein erfolgreiches Leben, sondern immer so hin und her getaumelt ist, zwischen Erkrankung und Privatleben. Das war auch die einzige Einlassung, die er dann gemacht hat. Ich fand es krass, dass er wirklich sich diesen ganzen Prozess über bis auf eine Ausnahme nicht geregt hat. Ich fand es heftig, wie er da saß und bei den Schilderungen der Zeugen, was da passiert ist, traumatische Erlebnisse, teilweise Aussagen unter Tränen über diese Verletzungen, über diese Ereignisse, über die Todesangst, die viele Menschen da in diesen Minuten hatten, dass er da saß und sich ja, kaum geregt hat. Also man hatte so ein bisschen gesehen, seine Kiefermuskeln haben immer mal wieder so gedrückt und gearbeitet. Also man hat schon irgendwie den Anschein gehabt, dass es in ihm brodelt und arbeitet, aber er hat sich jetzt nicht irgendwie aus der Reserve locken lassen. Es gab auch eine Zeugin, das fand ich eine sehr eindrückliche Szene, eine Zeugin, die ja fast überfahren wurde von ihm, die sich noch im letzten Moment hat retten können und die bis heute unter den Folgen dieser Tat leidet, weil sie eben traumatisiert ist, weil sie nicht mehr auf die Straße gehen kann, aus Angst vor dieser Tat und auch, ob nochmal sowas wieder passiert. Und die hatte den Angeklagten dann wirklich direkt angesprochen, hat zu ihm gesagt, Herr S., für mich hat jeder Mensch, jedes Lebewesen hat einen Wert. Aber Sie, Herr S., Sie sind nichts wert. Dann saßen erstmal im Gericht alle so da und also der Vorsitzende Richter ist dann auch erstmal nicht dazwischen gegangen. Er hat dann, als sie diese Worte gesagt hat, gesagt, okay, wir müssen jetzt hier einen Cut machen und ich hoffe, dass sie das überwinden irgendwann. Aber da hätte ich vielleicht erwartet, dass es sowas wie eine Regung gibt. Widerworte, Bedauern, Tränen, nichts dergleichen. Interessant war, als dann im späteren Verlauf des Prozesses die Abschiedsbriefe vorgelesen wurden, die der Angeklagte an seine Eltern geschickt hat und an seine Familie.
Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, was du ja schon angedeutet hast, es hätte Mannheim gar nicht treffen sollen. Und du hattest mir mal im Vorfeld, als wir vor der Aufnahme drüber gesprochen haben, was erzählt, was ich sehr interessant fand, weil du meintest, das klingt für dich alles so ein bisschen wie dieser Schmetterlingseffekt. Vielleicht kannst du das mal erklären, was du damit meinst.
Vielleicht vorab zu erklären, was ist der Schmetterlingseffekt? Es gibt einen alten Film oder einen Film aus den 90ern mit Ashton Kutcher, der nennt sich Butterfly-Effekt. Da geht es darum, dass der Protagonist in dem Film Entscheidungen trifft, die ganz klein sind, aber die dann riesige Auswirkungen auf die Zukunft haben und sich das Leben des Protagonisten radikal ändert. Und
gibt es bei Jurassic Park, ist da auch die Rede davon, nur mal so. Kleiner Hinweis.
Genau. Also der Schmetterlingseffekt ist so eine Theorie aus der Physik, dass kleinste Veränderungen in einem System ganz große Auswirkungen haben können. Schmetterlingseffekt insofern, der Angeklagte hatte sich wohl entschieden, Menschen zu töten mit seinem Auto. Das war schon sein Plan und er wollte aber an einen ganz anderen Ort fahren. Also ein Teil seiner Familie lebt nicht mehr hier in der Region, sondern eher in der Rhein-Main-Region. Und er wollte an diesem Tag eigentlich dorthin fahren, um Menschen zu töten. Das war sein Entschluss. Er stieg um kurz vor 12 in sein Auto. Das lässt sich noch rekonstruieren. Fuhr dann einige Minuten durch die Mannheimer Innenstadt und hielt dann um 12.13 Uhr, 12.14 Uhr am Mannheimer Wasserturm an dieser roten Ampel und entschied sich einfach rechts abzubiegen.
Wenn sie grün gewesen wäre, wäre er vielleicht weitergefahren.
Wäre vielleicht weitergefahren. Und das meine ich mit Schmetterlingseffekt. Es sind auch ganz viele andere Dinge danach noch passiert, die dann in diesem Prozess, also die mich als Vater irgendwie extrem bewegt haben. Als das erste Opfer gestorben ist, ist dieser Körper mit einer dermaßen Wucht durch die Gegend, also in die Luft geschleudert worden, dass der ein Vater, der mit seiner Tochter gerade die Straße passiert hat, getroffen hat. Also die wurden von diesem toten Mann getroffen und der Vater ist sich in der Zeugenaussage sicher gewesen, dass wenn die nicht von diesem Körper getroffen wurden, sie vielleicht die nächsten zwei gewesen wären, die von diesem Mann überfahren wurden. Also das sind finde ich, solche absurden Verkettungen von Zufällen, die da während dieser Amokfahrt innerhalb von wenigen Sekunden aufeinander gekommen sind, die wirklich über das, ja, über das Leben von Menschen dann am Ende entscheiden, die sich für mich, also ich sitze da manchmal und denke drüber nach und finde das immer noch völlig, mir fehlen da wirklich die Worte dafür. Und so ging das weiter, dann gibt es auf einmal einen Taxifahrer, der sich innerhalb von wenigen Sekunden entscheidet, in sein Taxi zu steigen und zu helfen. Und wir wissen nicht, wie viele Menschen dieser Mann vielleicht noch getötet hätte mit seinem Auto. Aber da hat wieder jemand eine Entscheidung getroffen, die sich wieder auf diese Tat ausgewirkt hat. Und das finde ich ganz bemerkenswert, wie so ganz kleine Bruchteilentscheidungen, also Entscheidungen innerhalb von wenigen Millisekunden dazu geführt haben, dass Menschen sterben oder leben.
Der hat es bewusst gemacht, ne? Also das, der ist losgefahren und wenn ich das mich richtig erinnere, hat er seinen WhatsApp-Status geändert, irgendwie auch Feuer frei. Also da war klar, der hat jetzt was vor.
Vielleicht nochmal ein bisschen auf die Tat und auch was, sag ich mal, in den Tagen vor der Tat passiert ist, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Es gibt Zeugen, die aus seinem näheren Umfeld kommen. Eine Zeugin war damit darunter, zu der er eine romantische Beziehung auch hatte. Die erinnern sich alle an einen sehr ruhigen und eigentlich hilfsbereiten Menschen, der wohl aber immer getrieben war, ja, von seiner psychischen Erkrankung und der sich auch immer mal wieder zurückgezogen hat. Mit der einen Zeugin war er wenige Tage vor der Tat noch im Urlaub gemeinsam. Die sind nach Italien gefahren, wollten da ein paar Tage in einem Küstenort verbringen und da habe sich der Angeklagte immer mehr, ja, zurückgezogen. Es ist nicht ganz nachzuvollziehen, was in ihm abgelaufen ist und warum er diese Tat dann am Ende gemacht hat. Es ist auch ein Problem, der sachverständige Psychiater, der ihn untersucht hat und der auch den Prozess für das Gericht begleitet hat und seine Einschätzung zu dem möglichen Tatmotiv und auch dem Einfluss der Erkrankung auf die Tat geben sollte, der wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit vom Gericht gehört. Ja, wir haben da nochmal mit unserem eigenen Rechtsbeistand drüber gesprochen. Ist das jetzt okay so? Ist das jetzt medienrechtlich, presserechtlich vertretbar und auch prozessrechtlich? Und das Gericht ist da noch im Rahmen. Es wiegt natürlich immer die Frage ab, wie hoch ist das öffentliche Interesse einer Tat und wie stark ist der Eingriff in die persönlichen Lebensbereiche einer Person. Und da wird natürlich bei so einem Gutachten alles auf den Tisch gelegt. Da wird jede dunkle Ecke einer Person durchleuchtet. Und das Gericht hat sich in dem Fall dafür entschieden, das halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen.
Dabei geht es ja genau bei sowas auch drum, einzuschätzen, oder der Psychiater in dem Fall schätzt das ja dann ein, ob ein Angeklagter als schuldfähig oder teilweise schuldfähig angerechnet wird oder nicht.
Genau, und das ist jetzt die große Frage, ob der Mann ins Gefängnis muss für mehrfachen Mord und auch für versuchten Mord oder ob er schuldunfähig ist und eventuell in eine psychiatrische Einrichtung muss, in eine Klinik.
Jetzt müssen unsere Hörerinnen und Hörer aber nicht abschalten, weil sie denken, es kommt nichts mehr, sondern vielleicht so ein kleiner Hinweis. Wir werden das Urteil aktuell noch ans Ende des Podcasts stellen und du wirst uns dann, ja, ich sag mal, nicht aus dem Gerichtssaal, aber vielleicht vor dem Gerichtssaal noch erzählen, wie es ausgegangen ist. Das Urteil wird in 2 Tagen.
Genau, das Urteil wird. Das Urteil wird am Donnerstag wahrscheinlich fallen.
Und dann werden wir es noch an den Podcast hinten dran packen, sodass unsere Hörerinnen und Hörer dann auch wissen, wie es am Ende ausgegangen ist.
Hallo lieber Uwe, hallo liebe Vicky. Ich bin jetzt draußen vor dem Saal am Mannheimer Landgericht und spreche wie so viele andere Kollegen von den Fernseh- und Radioteams mein O-Ton, mein letztes Fazit vom Prozess zur Amokfahrt ein. Es war eine einstündige Urteilsverlesung und Begründung. Der Angeklagte wird verurteilt wegen zweifachem Mord und sechsfachen versuchten Mord in Tateinheit. Es wurde keine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Da ist das Gericht nicht den Forderungen der Staatsanwaltschaft gefolgt. Es sah den Angeklagten erheblich schuldvermindert aufgrund seiner langjährigen Erkrankung. Da nahm es auch nochmal Bezug auf eine Borderline-Störung, bei der sich, sage ich mal, Episoden abgewechselt haben von Hochs und Tiefs, die schon seit der frühen Jugend des Angeklagten bestanden hat. Man hat sich da in großen Teilen auf das Gutachten von Herrn Professor Dressing, dem psychiatrischen Gutachter, gestützt, der Zeit hatte, ja, die Krankheits- und Lebensgeschichte des Angeklagten detailliert zu durchleuchten. Die Frage nach dem Motiv wurde heute auch in Zügen vom Gericht beantwortet, nachdem der Herr Dressing ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört wurde. Man hat da nochmal ja begründet, was alles passiert ist im Leben des Angeklagten, dass dieser ja schon seit vielen, vielen Jahren eine Wut und einen Hass aufgestaut hatte, sich selbst als Versager gesehen hatte, seine schlechten Lebensumstände, seine häufigen Kündigungen und Arbeitsplatzwechsel auch viel mit seiner Familie in Verbindung gebracht hat. Er hatte dann einen stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik wieder einmal im Jahr 2024. Danach hatte er ja nach seiner Entlassung eine Frau kennengelernt. Das war seine Nachbarin, zu der er eine romantische Beziehung aufbaute. Aber ja, diese Beziehung ist wohl nicht was Festes geworden. Das war dann der Grund für den Angeklagten. Ja, oder der Richter hat es so zitiert, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. So viel dazu. Ich habe den Angeklagten diese Stunde über sehr intensiv beobachten können. Er machte auf mich einen wachen Eindruck. Er wirkte schon da. Also er hat das Geschehen und das Geschilderte verfolgt. Stoisch, müde. Teilweise mit düsterem Blick. Ich muss sagen, Reaktionen gab es keine großen, nur als der Richter ja bei der Aufzählung der Opfer und vor allem der Todesopfer nochmal die Schwere der Verletzungen zitierte und den Ablauf des Tötens, hat der Angeklagte ja wie mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß nicht, in Resignation, in Trauer. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr bedrückende Situation, glaube ich, für alle, als diese schlimmen Schilderungen nochmal vorgetragen wurden. Und nach einer Stunde war man dann fertig. Der Angeklagte wird verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe und gleichzeitig wird angeordnet, dass er in ein psychisches Krankenhaus untergebracht werden muss. Das heißt, er wird so lange in einer Psychiatrie untergebracht, bis Ärzte den Entschluss treffen, dass der Angeklagte als geheilt gilt. Und dann wird er eine Haftstrafe antreten müssen. Das heißt, er wird nicht nach seiner Genesung, sollte er irgendwann mal genesen sein, einfach als freier Mann enden, sondern er muss dann seine lebenslange Haftstrafe antreten, beziehungsweise den Rest seiner lebenslangen Haftstrafe und die verbüßen im Gefängnis. Ich habe nach der Verhandlung auch noch mit dem Verteidiger des Angeklagten gesprochen, mit Uwe Kosmala. Den habe ich nochmal explizit darauf angesprochen, ob der Angeklagte sich in der letzten nicht öffentlichen Sitzung mal geäußert hat. Jeder Angeklagte hat natürlich das letzte Wort in einem Prozess und ich habe den Verteidiger gefragt, ob er da so etwas wie Bedauern oder Reue ausgedrückt hat oder ob er sich bei den Opfern und Angehörigen entschuldigt hat.
Er hat sich nach dem Plädoyer nur kurz geäußert, dass es ihm leid tat. Also ihm fällt das Sprechen sehr schwer auch, aber er hat gesagt, es tut ihm leid und ja,